Wir wollen beten. Ja, Vater, und das, was vor fast 2000 Jahren geschehen ist, das geschieht auch heute noch, dass du durch deinen Geist, durch dein Wort die Treffer in den Herzen setzt. Und dass Menschen bewegt werden von dir, durch deine Gnade, durch dein werdenmachendes Wort. Und wir danken dir, dass das auch heute und hier geschehen darf, dass wir etwas vernehmen dürfen von der Dynamik und der Kraft deines Wortes, lebendig gemacht durch deinen Geist, dass unsere Herzen von dir bewegt werden, von dir erfüllt werden. Und dort, wo Dinge sind, die dir nicht gefallen, da danken wir dir, dass das ins Licht gestellt werden kann und Licht ist. Und wir danken dir, dass es keinen Menschen weder hier noch sonst wo gibt, für den deine Arme nicht offen sind. Denn du bist ein Gott, der gnädig und barmherzig ist. So hab du auch Dank für unseren Bruder Johannes Holmer und seine Eva Maria und Esther. Und nun gib Gnade für dieses Zeugnis, nimm du alles in deine Hand und gib ihm auch Weisheit, dein Wort recht zu sagen. Gelobt seist du. Amen.
Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Ist das so? Hartmut Jäger hat mich vorhin gefragt, bist du mit dem, was ich so gesagt habe, d'accord? Bist du damit einverstanden, mit dem, was er vorhin gesagt hat? Und ich habe gesagt, generell absolut. Also ich habe noch so ein Lutschding da im Mund, das ist gleich weg. Ne? generell absolut. Allerdings ein bisschen differenzieren würde ich eben doch, habe ich ihm auch gesagt kurz, aber konnten wir nicht mehr lange drüber reden. Er sagte, wir haben eine Demokratie. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass die Demokratie am Erodieren ist bei uns, in unserem Land. Und dass sie so ausgereizt wird, wie man es nur irgendwie sein kann. Ich habe das ein bisschen beschrieben, gefunden in diesem Heftchen, das Sie mitnehmen können, das, glaube ich, ausgezeichnet das beschreibt von Thomas Lachenmeier. Ich will da mal einen kleinen Abschnitt daraus vorlesen. Auf Seite 20 hat er einen Artikel geschrieben über Denke ich an Deutschland in der Nacht. Wir wissen, wie es weitergeht, von Heinrich Heine, glaube ich, war das. Dann bin ich um den Schlaf gebracht. Und er sagt, ein abgewählter Bundestag beschließt unter der Führung eines noch nicht Kanzlers eine Verfassungsänderung und eine Verschuldung, die jeden historischen Rahmen sprengt und für die er im neu gewählten Parlament, das alte war abgewählt, war also eigentlich nicht mehr wirklich legitimiert. Natürlich vom Buchstaben der Verfassung her noch, aber eben nur mit Tricks irgendwie noch zu reaktivieren. Und für die er im neu gewählten Parlament keine Mehrheit mehr bekommen hätte. Das mag legal sein, jedenfalls wenn parteiische Bundesrichter darüber zu bestimmen haben. Aber ist das dann auch legitim? Ist das anständig? Ein gewisser Herr Walter Ulbricht, ich kenne ihn noch von früher, aber nicht persönlich, muss ich sagen, da war ich noch ein Knirps, kommt einem in den Sinn mit seiner kommunistischen Erkenntnis, es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand behalten. Es muss demokratisch aussehen, aber mit einigen Tricks und so weiter kriegen wir es noch hin, dass wir immer das rauskriegen, was wir gerne wollen und nicht, was das Volk will. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Ist es schlimmer, dass der Mann mit dem Vornamen Ich will Kanzler werden und dem Nachnamen Wortbruch in seiner Rede den großen Sprung nach vorn ankündigt und damit Mao Zedong zitiert? Oder dass er das vermutlich noch nicht einmal merkt, dass der jetzige Kanzler noch nicht mal gemerkt hat, dass er den Mao Zedong zitiert hat. Wo die schiere Unvernunft, Lüge, Ränke und Ruchlosigkeit das neue politische Normal geworden sind, ist zugleich offenkundig, dass dies im Kern kein politisches, sondern, und das ist auch für das Thema heute, das Entscheidende, sondern ein geistliches Problem ist. In einer Welt ohne Gottesfurcht, das haben wir vorhin schon mal gehört von Hartmut Jäger, also der Erkenntnis, dass nicht der Mensch das Maß der Dinge ist, sondern Gott, der Schöpfer aller Dinge, verabschieden sich still und leise mit der Vernunft auch der Anstand, die Freundlichkeit, die Ehrlichkeit, die Freude, der Friede, die Wahrheit und die Hoffnung. Das beschreibt, finde ich, ein bisschen das, was wir auch sagen müssen, wenn wir sagen, wir leben in einer Demokratie. Ich muss gestehen, dass wir vor 30 Jahren uns das etwas anders gedacht haben. Wir haben es 20 Jahre wirklich frei erlebt, wie ich finde, in den 90er Jahren und die erste Jahrzehnt in den 2000ern. Aber mittlerweile ist vieles von dem tatsächlich, so geht es mir jedenfalls, so habe ich den Eindruck, sehr, sehr erodiert. Was geht Ihnen, was geht uns im Kopf vor, wenn wir den Satz hören, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl? Sie wissen, woher dieser Satz kommt. Paul Gerhardt aus dem Lied Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt und so weiter. Ich zitiere das nachher noch mal kurz. Also ich empfehle in der Hinsicht oder gerade im Blick auf Paul Gerhardt und eben auch diesen Satz, das Buch von einem Freund dieses Hauses, nämlich dem Winrich-Schäff-Buch, den Kummer sich von Herzen singen, das ist bestimmt hier in der Buchhandlung oder auf dem Büchertisch auch zu haben. Wir haben das, ich habe das mit meiner Frau zusammen durchgelesen, alle beide Bände, das ist in einem Band, so ein ganz dickes Ding, 600 Seiten oder so, haben wir komplett durchgelesen, jeden Abend eine Geschichte, so ein Lebensbild. Und da war Paul Gerhardt dabei. Und wenn man das liest, dann ist das so beeindruckend, dass man sehen kann, die hoffnungsvollsten Lieder, die zuversichtlichsten Lieder, die wir haben in unseren Gesangbüchern, welche auch immer, sind die von Leuten, die durch tiefes Leid gegangen sind, sind die von Leuten, die erlebt haben, ich sage es jetzt schon mal, nehme das schon mal vorweg, Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl, obwohl wir mitten im Dreck sitzen, mitten im Leid sind, bei Paulus wird hier gesagt, um Mitternacht fingen sie an, Gott zu loben. Um Mitternacht. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Und das zu allen Zeiten, auch heute. Auch wenn ein Kanzler sich daran gewurschtelt hat an die Macht, und sie eigentlich, ich habe so den Eindruck, sie pfeifen drauf, was wir wollen, denn das Volk hat zu über 50% konservativ gewählt und kriegt die linkeste Regierung, die es fast in letzter Zeit überhaupt gegeben hat. Also sie pfeifen drauf, was das Volk will. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht, dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen, wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun. Das ist ein Gebet. Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Man könnte das auch alles von einer anderen Seite sehen, und zwar von dem Thema oder dem Wort Zuversicht her. Und da würde ich mal bitten, das Buch Zuversicht mal einzublenden. Ich soll eigentlich eine Buchvorstellung machen für dieses Buch und für das Buch, was nachher noch kommt, von unserer Tochter. Und habe gedacht, das können wir jetzt gleich einblenden. Das gibt es da vorne, ist ein Buch von meinem Vater. Und Sie sehen da vorne drauf sogar Bülow am Malchiner See. Das ist also das Titelbild dort. Hier unten ist der See und da ist die Kirche und so weiter. Also ein bisschen schwer zu erkennen, aber weil das so ein 360-Grad-Foto geworden ist von oben. Mit diesem Wort Zuversicht habe ich einen Artikel geschrieben und mache ich gleich nochmal Schleichwerbung für Hartmut Jäger und seinen Verlag. Da draußen liegt ein Heft, das heißt Perspektiven. Oder die Perspektive oder so. Und da habe ich einen Artikel geschrieben, jetzt in der aktuellen Ausgabe bin ich darum gebeten worden von seinem Verlagsleiter, zu diesem Begriff Zuversicht etwas zu sagen. Und ich glaube, das ist genau das Thema. Gott sitzt im Regimente. Was sollte uns denn sonst Zuversicht geben? Ich zitiere mal kurz daraus, dies ist ein großes Wort, zu groß, um es einfach als Durchhalteparole auszugeben und dann zu hoffen, dass schon alles so weitergehen wird, wie wir es uns wünschen oder einfach gewöhnt sind. Denn Zuversicht muss einen Grund haben. Wie sonst sollte man Zuversicht bekommen oder haben im Leben? Es wird zu einer leeren Floskel, wenn nichts dahinter steht. Die Frage ist aber immer, worauf kann ich eine zumindest gewisse Zuversicht gründen? Vielleicht gerade jetzt darauf, dass nach der letzten Bundestagswahl die Politiker vielleicht doch das umsetzen, was sie vor der Wahl vollmundig verkündet haben und die ganzen Täuschungen und Lügen nicht so schlimm werden oder sich nicht so schlimm auswirken, dass sie am Ende doch unseren Wohlstand sichern und auch sonst einiges richtig machen oder dass die Kriege dieser Welt bald beendet werden und endlich Ruhe einkehrt in diese von ständiger Unruhe geplagte Welt. Oder dass es mit diesem ganzen Gerede vom Klimawandel schon nicht so schlimm werden wird. Oder wir dieses tödliche Giftgas CO2, was es natürlich nicht ist, muss man in Anführungsstriche setzen, schon in den Griff kriegen werden. Es gibt, ob man das alles glaubt oder nicht, ob man den Ideologen dieser Welt folgt oder nicht, sehr viele Gründe, keine Zuversicht zu haben. Und wir alle erleben das Tag für Tag, wo man sagt, ich möchte eigentlich keine Nachrichten mehr schauen, ich möchte das alles eigentlich gar nicht mehr wissen. Aber wir leben, Rainer Wörz hat es gestern Abend gesagt, in einer Zeit und in einer Welt, in der, wenn in China ein Sack Reis umfällt, wir das weltweit geliefert bekommen. Und das ist ein ganz harmloses Beispiel für die wichtigen Sachen ja auch. Und eben auch die schlimmen Sachen, die es auf der Welt überall gibt. Früher war das nicht so. Die schlimmen Sachen gab es genauso. Und wenn ich den 30-jährigen Krieg und Paul Gerhardt nehme, dann umso mehr. Das war ein so brutaler Krieg, dieser 30-jährige Krieg. Bei uns in Mecklenburg sind ein Drittel der Bevölkerung dabei umgekommen. Und der Vorteil war, man hat es nicht erfahren. Also jedenfalls nicht irgendwo sonst. Man konnte in, was weiß ich, in Süddeutschland, hier im Südwesten vielleicht viel mehr in Ruhe leben als bei uns im Norden, wo Wallenstein und Mr. Gustav Adolf von Schweden miteinander gekämpft haben oder gegeneinander gekämpft haben. Wir leben in einer Zeit, in der man alles sofort ins Wohnzimmer geliefert bekommt. Und das macht natürlich ein bisschen das aus, dass wir einfach kaputt gehen dran, wenn wir nicht uns fokussieren auf etwas anderes, was uns Zuversicht gibt, was uns tatsächlich nicht davon ablenkt, sondern was uns sagt, trotz allem haben wir Grund, zuversichtlich zu sein. Und das wird in diesem Buch ein Stück weit hervorgehoben und beschrieben von meinem Vater, ist ja von Hartmut Jäger schon angepriesen worden. Also jetzt kann das auch wieder weg. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Wir haben die Geschichte von Paulus und Silas gehört. Sie soll aber eigentlich nur beispielhaft stehen für alle Geschichten aus dem Neuen Testament, aus der Bibel insgesamt, aus dem Alten und Neuen Testament. Denn es gibt so unglaublich viele Geschichten. Wir können vorne anfangen und müssen gar nicht mal ganz vorne anfangen. Ich denke an diesen Josef. Wie sollte Josef den Eindruck gehabt haben, Gott sitzt im Regimente? Als er da in den Brunnen geworfen wurde oder als er dann von dieser Frau als er von der beschuldigt wurde, er hätte sie angegriffen oder angegrapscht oder was auch immer. Wo saß Gott im Regimente, als der im Knast saß? Und ich habe, glaube ich, wenn ich das richtig mich daran erinnere, da hat er 2 Jahre in einem Knast gesessen, bevor überhaupt irgendwas passierte. Also 2 Jahre im Knast, wenn ich mich daran erinnere, da hat er 2 Jahre in einem Knast gesessen, bevor überhaupt irgendwas passierte. Also 2 Jahre im Knast sitzen ist schon schlimm. Aber dann mit dieser Beschuldigung und dann so, wie das Ganze da gelaufen ist, 2 Jahre, das ist, da liest man so drüber hinweg, aber das ist nicht wenig. Das ist nicht so ganz einfach. Wir können ganz viele Geschichten nehmen, aus dem Alten wie aus dem Neuen Testament. Wenn ich an Petrus und Johannes denke, Apostelgeschichte 4 und 5, wie sie Apostelgeschichte 4 gesagt bekommen, ihr dürft nicht mehr von Jesus reden und sie sagen, wir können es nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört und erlebt haben und was uns aufs Herz gelegt worden ist. Aber sie sind erstmal im Knast gelandet und Petrus nachher richtig im Knast und dann kam der Engel. Da hat er dann gesehen, dass Gott im Regimente sitzt, aber vorher nicht. Und so wird es immer wieder so sein. Und Paulus und Silas sitzen da im Knast in Philippi und es wird Mitternacht und nichts passiert. Aber erst um Mitternacht, als alles am dunkelsten war, als alles auch am deprimierendsten war. Und ich denke, diese Mitternacht steht auch ein kleines bisschen für die wüsten und dunklen Zeiten unseres Lebens. Da, nicht da geschah das Erdbeben, sondern da fingen sie an, Gott zu loben. Da fingen sie an, Gott zu loben und zu singen, sodass es alle hören konnten. Das ist das Geheimnis dieser Geschichte. Oder bei Josef, wenn wir nochmal darauf zurückkommen wollen, dann ist das Geheimnis des Josef, dass er sagte, wie sollte ich meinen Gott verlassen? Wie sollte ich meinem Gott Ade sagen? Wie sollte ich ihn verleugnen und das, was ich mit ihm bisher erlebt habe? Wie oft habe ich Gott verlassen? Na, nie richtig, muss ich gestehen, aber manches Mal auch nicht wirklich den Herrn sein lassen in meinem Leben. Gott sitzt im Regimente, trotz allem und in allem. Das sagt sich so leicht, wenn wir mittendrin sind. Da kann man das von außen so leicht sagen, Gott sitzt im Regiment. Glaub doch daran, wenn es dir dreckig geht, wenn du krank bist, wenn sowas passiert wie mit unserer Tochter, mit Krebskrankheit oder was auch immer. Das haben ja viele, viele von uns durchlebt oder durchzuleben oder werden es erleben oder haben es bei den Nachbarn gesehen oder wo auch immer. Die Ungerechtigkeiten dieser Welt, die Ungereimtheiten, die Gemeinheiten, die Rücksichtslosigkeiten im Kleinen wie im Großen. Und wir sind manchmal machtlos und können nichts dagegen tun. Den Hunger in der Welt werden wir Einzelnen und auch wir hier, die wir hier sitzen, nicht wirklich bekämpfen können. Den Krieg auch nicht. Sitzt Gott wirklich im Regiment? Wir haben auch von Pastor Mumsen heute Vormittag gehört, wie kann Gott, und das sage ich jetzt mal auf uns, auf dieses Thema gemünzt, der wirklich, wenn er denn wirklich im Regiment sitzt, wie kann dieser Gott, wenn er wirklich das Heft des Handels in der Hand hat, das Leid dieser Welt zulassen? Er könnte ja, es wäre ihm, wenn er wirklich im Regiment sitzt, ein kleines, das alles zu beseitigen. Aber wir haben es heute Vormittag auch gehört und wir haben es manchmal diskutiert und durchbuchstabiert. Das Leid kommt nicht von Gott. Gott lässt es laufen, weil er uns die Verantwortung für diese Welt, für unser Leben, für die Schöpfung gegeben hat und gesagt hat, macht ihr was draus. Ihr sollt die Schöpfung bebauen und bewahren. Und was machen wir draus? Und am Ende sagen wir, wie kann Gott das zulassen? Dass Gott im Regimente sitzt, das können wir an vielen Stellen in dieser Welt sehen, wenn wir es denn sehen wollen. Das ist natürlich auch die große Frage. Man kann ewig dabei bleiben und sagen, wie kann Gott das zulassen? Das Leid der Welt, den Krieg, den Hunger, alles sowas. Alles, was letztendlich menschengemacht ist. Ich habe auch keine Antwort auf die Frage, wie warum ein Mensch in bestimmten Situationen krank wird und dann daran stirbt. Bei einem ganz konkreten Menschen kann man das überhaupt gar nicht sagen, warum. Beim Krieg ist es ja eigentlich genauso, da leiden Millionen von Menschen darunter und die haben an dieser Situation keine Schuld. Und immer, beim Krieg sind es immer die Mächtigen, die den Krieg anzetteln. Es hat noch nie einen Krieg gegeben, den das Volk angezettelt hat, noch nie. Vielleicht ganz am Anfang mit Israel, wo man noch keine Mächtigen hatte, die darüber befunden haben oder so. Aber sobald, als Israel angefangen hat, sich einen König zu wünschen, gegen Gottes Willen, ging das los. Die Mächtigen zetteln diese Kriege an und alle haben drunter zu leiden. Und da kann man natürlich fragen, wo ist da Gott? Hat er das Heft des Handels nun in der Hand oder nicht? Ich bin aufgewachsen in einer Zeit, in der wir als junge Leute, ich war Student, wir haben in der Nähe nordöstlich von Berlin gewohnt, keine Chance hatten, jemals nach Langensteinbach zu kommen oder irgendwohin in den Westen. Keine Chance. Und immer wenn ich zum Studium gefahren bin mit dem Zug durch Berlin, dann fuhr der Zug, die Deutsche Reichsbahn hieß das in der DDR noch, witzigerweise, dann fuhr der Zug durch so ein sogenanntes Niemandsland an der Grenze von zwischen West- und Ost-Berlin lang. Und man konnte aus dem Zug dann, wir als Ossis, den Westen sehen, Neukölln, Berlin-Neukölln und so weiter. Und da sahen wir dann immer unsere Altersgenossen, wie sie auf der anderen Seite saßen, auf den Straßen flanierten, da in irgendeinem Café saßen oder so, kann ich mich noch so an die Bilder erinnern, die man dabei hatte. Und manchmal, muss ich gestehen, habe ich gedacht, Gott, warum? Warum dürfen wir da nicht auch mal hin? Oder warum haben wir es nicht so, wie die es haben? Ob die alle glücklich waren, ist eine ganz andere Frage. Aber solche Gedanken kommen einem dann schon. Gott sitzt im Regimente oder doch nicht? Der Zug, der fuhr dort immer 120 Stundenkilometer, das war das Höchste, was in der DDR möglich war, damit ja keiner rausspringt da und irgendwie sich auf der anderen Seite wiederfindet. War aber auch noch ein Zaun davor und so weiter. Also die Gefahr war auch nicht so groß. Aber wo war Gott, als Paulus und Silas ins Gefängnis kamen? Die wollten missionieren, die wollten evangelisieren und Gott knallt denen so einen zwischen die Beine, dass sie sich plötzlich im tiefsten Kerker wiederfanden und nichts mehr ging. Gott, warum? Was willst du uns damit denn sagen? Was soll das alles? Oder wenn ich krank werde, so krank, dass nichts mehr geht? Ich muss gestehen, wir lesen nachher ein paar Sätze vor aus dem Buch, das da vorne liegt. Ich weiß, dass Gottes Plan perfekt ist, von unserer Lydia. Ich muss gestehen, wenn ich da so krebskrank liegen würde und eigentlich keine Perspektive mehr habe, dann kommt schon das Fragen, Gott, warum? Also mir kam das manches Mal. Bei ihr habe ich es nicht gelesen. Wir haben ihre Tagebücher gefunden, da haben wir das eigentlich nicht gelesen. Gott, würdest du vielleicht doch mich wieder gesund machen, damit ich dich besser verkündigen, verherrlichen kann? Das hat sie so ähnlich mal in ihr Tagebuch geschrieben. Aber es bleibt die Frage, Gott, warum machst du das? Und vieles oder ganz oft sehen wir, warum das so ist, erst im Nachhinein. Und können es in der Situation eben nicht erkennen. Wo ist Gott, wenn ein Kind im Mutterleib brutal erleben muss, dass eine Spritze in die Gebärmutter eingeführt wird, und das Kind, um das Kind umzubringen, oder irgendeine Absaugeinrichtung, die das Kind zerfetzt und absaugt. Brutal. Und so ein ungeborenes Kind, in welchem Alter auch immer, spürt das. Kann wahrscheinlich, vermute ich mal, nicht wirklich drüber nachdenken. Aber es bleibt die Frage, für dieses Kind allemal, warum Gott? Was passiert da eigentlich? Ich habe vorgestern, glaube ich, war das schon das Beispiel unserer kurdisch-türkischen Pflegetochter erwähnt, die unglaublich viel Leid in ihrer eigenen Familie erlebt hat. Und ich will mal ein Beispiel dafür sagen. Ihr Vater hat sie, so hat sie es uns dann geschildert, an den Beinen aufgehängt mit 8 Jahren und ihr eine Knarre an den Kopf gehalten. Das muss man mit 8 Jahren erstmal verkraften. Und dann fragte sie hinterher, wie konnte Gott das zulassen? Und ich musste ihr sagen, ich weiß es auch nicht, aber Gott hat deinem Erzeuger, deinem Vater, hat sie nie gesagt, die Freiheit gegeben, Gutes oder Böses zu tun. Gott ist aber, und das fand ich heute bei Hans-Peter Mumsen ganz wirklich erhellend und aufschlussreich, Gott hat uns die Freiheit gegeben, so wie Eltern ihren Kindern irgendwann die Freiheit geben müssen und dann erleben können, dass die Kinder ihre eigenen Wege gehen und dann müssen sie zugucken. Die Eltern. Viele von uns sind Eltern gewesen oder sind Eltern oder Großeltern oder so. Und dann müssen wir zugucken, was da passiert, weil die Kinder ihre eigenen Wege gehen. Und das sind oft Wege, die irgendwo in die Irre führen. Und wir stehen da und können nichts machen. Wir können Gott noch bitten. Das ist das Großartige. Gott kann keinen mehr bitten, der guckt zu. Und ich sag mal in Anführungsstrichen, er leidet darunter wie ein Hund. Ich weiß es nicht, wie Gott leidet oder so, ne? Aber auf jeden Fall hat er sich das so nicht gedacht. Aber er lässt es zu, weil er uns die Möglichkeit und die Freiheit gegeben hat, zu tun und zu lassen, was wir für richtig halten. Wo ist Gott in solchen Situationen? Und wir könnten Beispiele über Beispiele anführen und könnten dabei auch stehen bleiben, da würden wir nicht fertig werden damit. Und ich will zum Schluss die Kantate, eine Kantate von Siegfried Fietz, den manche von uns sicher kennen, so ein Rebell aus den 70er Jahren oder so oder 60ern, ich weiß nicht genau, der hat damals, ja, der hat, so habe ich es gelesen, bloß wir haben das nur aus dem Westen, so von weitem, aus dem Osten von weitem erlebt. Und ich habe in der DDR-Zeit schon viele Schallplatten von ihm geschickt bekommen von meiner Patentante aus dem Westen, das konnte man nämlich damals. Und da hatte ich auch schon diese Kantate, nämlich Also hat Gott die Welt geliebt, geschickt bekommen. Und in dieser Kantate heißt es, das ist für mich immer noch im Gedächtnis geblieben, wo ist denn der Gott, der alles so herrlich regiert? Hat er denn das Leid am eigenen Leibe verspürt? Das ist eine Frage, die wir uns stellen können, wo wir sagen können, ja, Gott spürt das doch gar nicht körperlich. Der ist ja gar nicht körperlich. Aber Gott leidet darunter dennoch. Und dann heißt es, also hat Gott die Welt geliebt. Und Sie wissen, wie es weitergeht in Johannes 3, Vers 16. Ich möchte noch kurz drei Punkte anführen. Mal sehen, wie kurz das wird. Wie lange habe ich Zeit eigentlich? 20 Minuten, okay. Gut. Ich möchte als erstes sagen, also Gott sitzt im Regiment. Gott ist trotz allem, denn Gott ist trotz allem der Herr. Auch wenn wir es nicht wahrnehmen, nicht für möglich halten oder viele Leute ihn ignorieren oder negieren und sagen, die gibt's ja überhaupt gar nicht. Da steht in der Bibel, nur die Toren sprechen in ihrem Herzen, das ist kein Gott. Er ist trotz allem der Herr. Das ist ein Fakt. Darum, nur darum, kann Paul Gerhardt sagen, Gott sitzt im Regiment und führet alles wohl in einer Zeit, in der es alles in seinem Leben drunter und drüber ging. In der er zweimal, glaube ich, seine Frau verloren hat, drei oder vier von seinen fünf Kindern verloren hat und. Und dann ist er von der Landeskirche gemobbt worden bis zum Gehtnichtmehr in Berlin und wurde dann strafversetzt und. Weil er genau wusste und daran nie zweifelte, Gott ist da. Das ist der einzige Grund. Und es gibt eine Unmenge an Beispielen und Lebensgeschichten, die genau diesen Satz untermauern. Paul Gerhardt ist eine Geschichte davon. Aber er musste Stunde für Stunde, Tag für Tag und Jahr für Jahr genau diesen Satz durchbuchstabieren. Der kam ihm nicht einfach so von den Lippen. Der kam ihm auch nicht einfach so in den Sinn, glaube ich. Nur deswegen, weil er wusste, Gott ist da und mit ihm kann ich leben und ihm kann ich mich anvertrauen. Und wenn ich ihm vertraue, dann wird es am Ende gut sein, egal was in dieser Welt noch auf uns zukommt. Und das dürfen wir für uns genauso nehmen. Und ich habe das Beispiel von Josef schon genannt oder Paulus und Silas. In der Situation hilft nur noch, dass wir uns auf Gottes Gegenwart, auf Gottes Wort und auf seine Zusagen verlassen. Und dass wir darauf vertrauen. Und dann will ich natürlich Beispiele nennen dafür, dass das wirklich stimmt. Gott sitzt im Regiment. Also diese Leute haben das erfahren. Aber da könnte man ja noch sagen, okay, das haben die sich schön geredet. Und man kann sich's ja auch einbilden und kann sagen, okay, wir glauben einfach mal daran. Aber wenn ich zum Beispiel das Volk Israel nehme, das ist so ein Wunder in der Weltgeschichte, das größer nicht sein kann eigentlich. Die Welt sieht es nicht, aber wir dürfen es sehen. Gott sitzt im Regiment und das kann man durchbuchstabieren durch die Zeiten hindurch. Ich habe schon in der DDR-Zeit gegen den Mainstream, also die Regierungslinie damals sehr, sehr stark daran gearbeitet, historisch. Ich habe mir immer alles Mögliche angelesen, was da an Hintergrundinformationen zu kriegen war, irgendwo und irgendwie Internet und sowas gab es ja alles noch nicht. Ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Aber wahrscheinlich durch unsere Westkontakte, die wir so hatten oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Unsere Regierung war ja eine zutiefst sozialistische, die haben ja uns gesagt, ne, Rainer Wörz hat es gestern gesagt, die Kommunisten wollten den Himmel auf Erden aufbauen. Als ich im Studium in Leipzig studiert habe, ohne Abitur, mein Facharbeiter war allerdings eine Predigerausbildung, das war das Schöne daran, da mussten wir einmal in der Woche zu ML in die Uni. ML hieß Theo Lehmann hat immer gesagt, ihr wisst schon, in der DDR, wo die Stasi dabei saß, hat er immer, ihr wisst schon, Milch und Leber dran. Jeder wusste, dass das Marxismus Leninismus heißt. Dann mussten wir dahin zur ML, also Marxismus, ich habe immer gesagt, Rotlichtbestrahlung. Und dann saß dieser Dozent da vor uns und sabbelte uns da irgendwas vor. Und die Theologiestudenten lächelten müde darüber, weil die alle sagten, der tickt nicht ganz richtig so, ne? Und da erzählte der uns unter anderem eben genau dies. Und wenn der Kommunismus kommt, dann haben wir den Himmel auf Erden. Und dann ist alles so toll. Dann kann man ins Geschäft gehen und kann sich einfach was holen, was man so braucht. Da brauchen wir aber nicht so viel. Das ist so ähnlich, wie der Klaus Schwab sagt, ihr werdet nichts mehr haben und ihr werdet glücklich sein. Das ist die gleiche Linie, das ist der gleiche Sozialismus. Aber wer Israel sieht, der sieht, dass Gott im Regimente sitzt, denn anders geht das nicht. Anders hätte dieses Volk nie wieder erstehen können. Und wir haben es heute Morgen schon mal gehört, Gott, oder war es bei Hartmut Jäger jetzt, Gott sitzt so im Regimente, dass er auch die, die gegen ihn arbeiten, gebraucht. Man könnte auch sagen, missbraucht für seine eigenen Zwecke. Die können da gar nichts gegen machen. Wir können Nebukadnezar nehmen, wir können den Pharao nehmen bei Josef. Josef war nachher Vizepharao und hat sein eigenes Volk, also seine Großfamilie und das Volk der Ägypter gerettet. Der Mensch denkt und Gott lenkt. Gott sitzt im Regimente. Und bei Israel ist es so, dass dieses Volk, na klar, Gott hat auch andere Möglichkeiten, aber er hat sich auch des Adolf Hitler bedient, der die Juden aus dem Land getrieben hat und sie weithin nach Palästina geschickt hat oder gedrängelt hat. Und selbst die Engländer und teilweise auch die Amerikaner haben dagegen gearbeitet, dass das Volk Israel entstehen konnte. Und Deutschland sowieso. Und sie haben genau das Gegenteil erreicht. Sie wollten das Volk ausrotten und haben erreicht, dass das Volk eine Heimstatt wiederbekam. Und auch das ist ja ein Wunder, dass nach 2000 Jahren so ein Volk, das größte Wunder, meine ich oder glaube ich, eins der größten Wunder jedenfalls, ist, dass dieses Volk seine eigene Sprache widerspricht. Sowas hat es nie in der Weltgeschichte gegeben. Alles nur Wunder. Und auch wie es da so mit den Sechstagekrieg und allen möglichen Geschichten da so alles im Einzelnen gelaufen ist. Wunder über Wunder. Gott sitzt im Regimente und wenn er sich etwas vornimmt, dann wird das geschehen. Und selbst wenn man mal recherchiert, was so manche jüdischen Vertreter in der Welt, so diese ganze Finanzelite und sowas, da kann man ja Verschwörungstheorien ohne Ende konstruieren oder auch sehen teilweise. Egal. Und einige davon meinen es nicht gut mit uns oder mit der Welt oder mit ihrem eigenen Volk oder wie auch immer. Aber das ist alles nicht maßgeblich. Gott sitzt im Regiment und sein Volk ist zu Hause. Darauf kommt es an. Was der Staat oder ein Ministerpräsident im Einzelnen dann tut, ist immer noch mal was anderes. Und dann haben wir für uns persönlich das Privileg, den Mauerfall in Berlin und die Wiedervereinigung und all das erlebt zu haben. Und ich muss sagen, wer den Mauerfall erlebt hat, also jetzt nicht unbedingt aus dem Südwesten, von hier aus. Ich hab tatsächlich so ein paar Jahre nach der Wiedervereinigung Jugendliche im Westen getroffen, so im tiefsten Westen. Das war so Stuttgarter Ecke und bis hoch nach Bochum. Die haben so gut wie nichts davon mitbekommen. Das hat die alles nicht tangiert. Gut, die Älteren, die davon wussten und die Kontakte in den Osten hatten und so, da war das dann natürlich alles anders, ist klar. Aber der Mauerfall oder die Wiedervereinigung ist letztendlich auch ein Wunder Gottes. Das konnte kein Mensch arrangieren, was da gelaufen ist, was da zusammengelaufen ist. Auch politisch, weltpolitisch. Bis hin zu Ronald Reagan, der dafür ein harter Hund war, ne, Cowboy und was wir so alles wissen von ihm, der im Grunde dafür gesorgt hat, ohne das zu wissen und zu wollen, dass der Gorbatschow in Russland oder in der Sowjetunion an die Macht kam. Und dann hatten wir in Deutschland eben nicht Lafontaine, sondern hatten wir Helmut Kohl. Es gibt so viele solche Einzeldinge, die wir nehmen können. Natürlich auch die Auflehnung im Osten. Ich sage aber immer, es waren nicht die Demonstranten von Leipzig oder von sonst wo. die das bewirkt haben. Denn die hätten zappeln können, wie sie wollen. Wenn die Stasi die Geschütze aufgefahren hätte oder die Russen die Panzer aufgefahren hätte wie 1953, dann wäre nichts gewesen. Gott hat dafür gesorgt. Und als wir am 9. November 1989, ich will dann nicht zu viel rumplappern hier jetzt, als wir am 9. November 1989 in Recklinghausen, also tief im Westen, meine Großmutter beerdigt haben, da haben wir abends die Nachrichten geguckt und dann haben wir gesehen, wie dieser Schabowski, Günter Schabowski, die interviewt wurde. ZDF hat abends um 19 Uhr davon berichtet. Und dann wurde nach den Nachrichten, nach dem Wetterbericht nochmal zurückgeblendet. Da waren wir noch gar nicht vom Fernseher wieder weg abends. Die Feiern waren zu Ende oder die Trauerfeier da und so. Aber wir wollten natürlich sehen, wie entwickelt sich das da in Deutschland insgesamt. Und dann schalteten wir nochmal zurück zu dieser erneuten oder neuerlichen Pressekonferenz. Und dann hieß es, ja, wann soll das passieren, dass die Grenzen, dass man in den Westen fahren kann vom Osten und so. Unverzüglich, sagte der dann. Guckte auf seinen Zettel da und ja, unverzüglich. Und dann saßen wir da mit ungläubigen Augen und wir sind ja zu Hause 10 Geschwister gewesen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie viele da mit waren bei dieser Beerdigung und wie viele da abends noch da waren oder schon weggefahren waren. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber im Hintergrund saß unser Vater. Und irgendwie haben wir, glaube ich, gespannt auf ein Statement von unserem Vater gewartet. Und dann saß er, das merkte er dann irgendwie, glaube ich, und dann saß er da im Hintergrund an der Tür und sagte, Kinder, Kinder, wenn das so kommt, dass die Mauer geöffnet wird, dann werden wir auch bald die D-Mark haben und dann werden wir bald die Wiedervereinigung haben. Und dann sagte er nicht, und das ist wirklich haften geblieben, das habe ich in diesem Buch, was da vorne liegt, beschrieben. Da habe ich einen ganzen Abschnitt, wo ich auch Mitherausgeber bin. Glaube, Mut und Freiheit können Sie da vorne gerne sich auch nochmal anschauen. Das ist ein ganz neues Buch, was jetzt rausgekommen ist, beschrieben, ausführlich beschrieben. Und da hat er nicht gesagt, damit wir uns dann vielleicht ein Auto, tolles Auto leisten können oder ich weiß nicht was machen können, sondern da sagte er, wenn wir dann die D-Mark haben, dann können wir den Menschen in der Welt, den Hungernden in der Welt und den Bedürftigen viel besser helfen, als wir es bisher getan haben oder als wir es bisher konnten mit unseren Alu-Chips aus der DDR. Das war ja kein richtiges Geld. Das ist haften geblieben. Und wir haben in der DDR, habe ich als Studenten in einem Jugendchor in Elbingerode im Diakonissenmutterhaus mitgesungen. In so einem Jugendchor haben wir uns da alle paar Monate getroffen. Und da haben wir immer ein Lied gesungen. Das war so irgendwie, immer wieder kam das. Da hieß es in diesem Lied, so ist Gott, so ist Gott. Wer kann das verstehen? Ich kann die Melodie noch, ich kann bloß jetzt nicht singen. Hätte ich auch nicht gemacht. Und als ich jung war, hat Siegfried Fietz am Anfang, da hat er noch so rockiges Zeug gesungen. Später hat er ja diese Oratorien gemacht und sowas. Da hat er gesungen ein Lied, in dem heißt es, und das will ich mal vorlesen, seht, man musste sie begraben, die der Welt Gebote gaben. Und ihr Wort hat nicht Bestand. Ihre Häuser werden Trümmer, ihre Münzen gelten nimmer, die man in der Erde fand. Ihre Namen sind verklungen, ihre Lieder ungesungen, ihre Reiche menschenleer. Ihre Siegel sind zerbrochen, ihre Sprachen ungesprochen, nicht wie Hebräisch. Ihr Gesetz gilt längst nicht mehr. Jesu Name wird bestehen, Jesu Reich nie untergehen. Und ihn kann sein Gebot gilt alle Zeit. Jesu Wort muss alles weichen und ihn kann kein Tod erreichen. Jesus herrscht in Ewigkeit. So ist das mit den Mächtigen dieser Welt. Und vielleicht kennen Sie das Lied von Theo Lehmann und Jörg Swoboda, in dem es heißt, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt. Bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Das haben die mitten im Sozialismus gedichtet und gesungen in den Kirchen, wo die Stasi dabei saß. Die Mächtigen kommen und gehen. Auch Honecker geht mal. Und er ist schneller gegangen, als man dachte. Als wir uns das überhaupt ausdenken konnten. Gott sitzt im Regimente. Und ich kann mich erinnern, das will ich zum Schluss noch zu dem Thema sagen, als ich junge war, da haben unsere Eltern uns beigebracht, gut, christlich natürlich, ich glaube, das haben sie auch beigebracht bekommen oder ihren Kindern beigebracht, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Und das habe ich irgendwie auch immer mal gemacht, nicht ständig, glaube ich, aber immer mal gemacht. Und ich hatte keine Ahnung, wie das gehen soll, dass die da oben mal irgendwie das Evangelium zu Gehör kriegen. Und dann plötzlich 89 erleben wir, das war dann 3 Monate später, 1990, dass Gott den Honecker und seine Frau, die Volksbildungsministerin war, mein Vater hat sich extra zu der ins Ministerium begeben, um sich zu beschweren, dass wir kein Abitur machen durften und so weiter. Mein Bruder ist da von der Abiturklasse runtergeflogen, weil er das Militär nicht mitgemacht hat und so. Und dann plötzlich schickt Gott diese zwei in das Haus eines Pastors. Nicht den Pastor in das Haus dieser Leute, wie die Propheten damals, sondern der schickt die auch noch direkt dahin. Und sie müssen erleben, was das Evangelium bedeutet. Was sie davon auch immer realisiert haben, wissen wir nicht, haben wir auch nicht in der Hand. Aber sie haben es erlebt, sie haben es gehört, sie haben es gesehen. Ich weiß nicht, ob Sie das Lied kennen, lasst uns danken, statt zu klagen. Loben, wenn uns sinkt der Mut, von Margret Birkenfeld. Wir haben hier den Ort Birkenfeld in der Nähe gesehen, sind wir dran vorbeigefahren. Margret Birkenfeld hat dieses Liedgedicht, ein Kinderlied, lasst uns danken, statt zu klagen. Loben, wenn uns sinkt der Mut. Und wir werden es erfahren, dass Gott lauter Wunder tut. Und deswegen die Überschrift, die kleine Unterüberschrift, das Lob Gottes schließt Türen auf. Das haben natürlich Paulus und Silas ganz buchstäblich erfahren. Aber wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, Frau Kaiser-Kirsch. Dankbare Menschen, Menschen, die wirklich dankbar sind, sind Menschen, die angenehm sind. Mit dankbaren Menschen möchte man es gern zu tun haben. Können Sie mal darauf achten, wenn Menschen wirklich dankbar sind, dann hat man mit denen gerne irgendwie zu tun. Aber wenn Menschen undankbar sind, dann werden sie hartherzig. Und dann möchte man so gern mit ihnen nichts zu tun haben. Wer Dank opfert, der preist mich. Und da ist der Weg, Psalm 50, da ist der Weg, dass ich ihm zeige mein Heil. Das ist eine Devise, die wir uns zur Devise machen können. Wir können aber auch nach der Devise leben. Ich weiß, dass Gottes Plan perfekt ist. Und jetzt wollen wir mal zum Schluss, bitte ich mal um das zweite Bild. Genau, dieses Bild, das ist unsere Lydia. Und da sehen Sie diesen Regenbogen. Der Regenbogen, den müssen Sie sich aber noch ganz anders vorstellen. Das ist ein Bild, das wir für das Buch, das in dem Buch abgedruckt ist, allerdings in der ersten Auflage in Farbe. In diesem neuen sind solche Bilder nur in Schwarz-Weiß drin, aber ein ganzer Bildteil mit drin. Und dazu wollen wir mal kurz was vorlesen. Jetzt muss meine Frau mal vorkommen und ich habe mal einen Augenblick Pause.
13. Oktober 2009. Vorgestern bin ich mit dem Quad in Richtung Tessenow gefahren und habe einige Fotos gemacht. Aber vor allem waren so viele Gedanken, Gefühle in meinem Kopf. Und eigentlich wollte ich mich mit Jesus unterhalten. Ich konnte zuerst kein Gebet formulieren. Ich wusste nicht so recht, was ich sagen wollte. Tief im Inneren habe ich Jesus nach einer Bestätigung für sein Wirken gefragt, obwohl ich wusste, dass er da ist und die Fäden in der Hand hält. Fast wieder in Bülow angelangt, entdeckte ich einen schönen Sonnenuntergang in den Anfängen. Nach ein paar Fotos drehte ich mich und sah extrem dunkle Wolken in der Ferne. Und in der Nähe schien die Sonne gelb auf die Felder. Eine seltene und sonderbare Stimmung. Und dann entwickelte sich ein Regenbogen. Ich rief Papa an, damit auch er Fotos machen konnte. Der Regenbogen wurde immer stärker. Ein unglaublich vollständiger, zeitweise sogar doppelter Bogen. Wenig später war alles weg. Papa sagte später, dass er noch nie solche Farben, einen so kräftigen Regenbogen gesehen hat. Da war deine Treue in vollster Pracht zu sehen. Genau, als ich unterwegs war. Nicht davor oder danach. Danke, Jesus, für deine Zusage. Für deine Treue. Erinnere mich an diese Farben, wenn ich unsicher werde. 13. November 2009. Am 10. November musste ich mit Papa nach Wetzlar, weil er Sitzung hatte und wir anschließend nach Heidelberg mussten, um mich dort für eine OP und eine Schwerionentherapie vorzustellen. In Wetzlar habe ich am Abend im Hotel auf Papa gewartet. Als er wiederkam, sind wir runtergegangen, um noch Abendbrot zu essen. Drei Männer von der Sitzung haben sich mit uns an den Tisch gesetzt. Ein alter Herr neben mir hörte ganz am Schluss, was wir morgen vorhatten. Er wollte daraufhin dieses Gespräch mit einem Gebet abschließen. Noch nie habe ich so viel Frieden empfunden wie an diesem Abend. Er betete: Deine Gedanken sind höher als unsere Gedanken, deine Wege höher als unsere Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher sind deine Gedanken. Und diese Gedanken sind Gedanken des Friedens. Es gibt menschlich gesehen wieder so viel Gefahren bei der nächsten OP. Doch jede Minute, die ich mehr mit dir verbringe, werde ich ruhiger. Mein Jesus, und doch bitte ich dich, dass du meine Nerven bei der OP bewahrst. Leite die Finger, die Augen und den Geist der Ärzte und lass sie spüren, dass du mit im Raum bist. Danke, dass du dort sein wirst. Danke, dass du Gedanken des Friedens hast. 6. Mai 2010. Mein Jesus, ich liebe dich noch mehr als vor 3 Jahren. Du bist bis hierher eine Reise mit mir gegangen, von der ich nicht im Geringsten ahnen konnte. Da hast du mich hindurchgetragen und ich konnte sicher sein, dass du mich nicht fallen lässt. Was für einen Vater, was für einen Freund ich doch habe. Du bist es, der mir immer wieder aufgeholfen hat und die Kraft gab, wo keine mehr vorhanden war. Du bist der Grund, weshalb ich noch am Leben bin. Denn noch viele Menschen sollen von dir erfahren. Jesus, ich beuge mich vor dir. Ich möchte dir hiermit mein Leben aufs Neue weihen. Du bist es, weshalb es sich zu leben lohnt. Es gibt da so viele Menschen, die ich im Krankenhaus und außerhalb getroffen habe, die mein Leben beobachten. Eins wünsche ich mir, dass sie erfahren, dass du der Herr bist und anfangen, an dich zu glauben. Dir ist nichts unmöglich. Das macht mein Leben zu einem noch größeren Abenteuer. Wenn ich mir einen Schmetterling anschaue, so sehe ich, dass du viel zu tun vermagst. Und wenn ich die Erde anschaue, mit allem, was darin ist, so weiß ich, dass du alles zu tun vermagst.
Ich kann noch sagen, Gott ist nicht da, Gott ist nicht erfahrbar, Gott ist nicht greifbar. Mitten in allem Leid, mitten in allen Fragen, mitten in allen Zweifeln. Mein Jesus, ich liebe dich heute noch mehr als vor 3 Jahren. Das ist die Krankheitszeit gewesen. Das ist nicht irgendeine tolle Zeit gewesen oder so. Und uns ging es so als Eltern, dass wir diese Zeit tatsächlich auch im Nachhinein nicht missen möchten. Klar, man kann auf sowas gerne verzichten. Das ist völlig klar. Aber es war eine so intensive, eine so erfahrungsreiche Zeit, mit diesem Mädel durchs Leben zu gehen. 5 Jahre haben wir gegen den Krebs gekämpft, aber vor allem haben wir erlebt, dass Gott immer irgendwie da war. Das sind nur 3 Tagebuchauszüge gewesen. Können Sie da vorne kaufen, das Buch. Also ich will hier keine Werbung für das Buch machen. Ich bin aber dankbar, dass der Verlag von Hartmut Jäger, der CV Dillenburg, das neu aufgelegt hat. Der SCM wollte das dann nicht mehr machen. Aber wir haben für uns gesagt, es ist doch so, dass das Leid nicht aufhört in dieser Welt. Und dass solch ein Buch mit letztendlich einer durchtragenden und durchgehenden Zuversicht irgendwie immer weiter gebraucht wird. Mir fällt an dieser Stelle, und ich komme langsam zum Schluss, eine alte Frau ein, die uns öfter mal in Bülow besucht hat. So viel zu Bülow ist so abgelegen ist es auch nicht. Die war aus Siegen, aus dem Siegerland, und mancher von Ihnen kennt sie vielleicht, das ist Bertha Isselmann. Die hat immer gesagt, Jesus und ich, wir zwei, das hat sie immer wieder verkündet, Jesus und ich, wir zwei sind immer die stärkste Partei. Also, wenn dir die Politik gehen würde, dann bräuchte die gar nicht Wahlkampf zu machen oder so, dann würde das auch so gehen. Ich denke zum Schluss, Gott fordert uns heraus. Gott fordert uns heraus, ihm zu vertrauen. trotz allem und in allem. Und wenn ich die politischen Verhältnisse sehe, und ich habe die kurz umschrieben, und ehrlich gesagt, als gelernter Ossi kann mir Himmelangst werden, was aus unserem schönen Land so werden soll oder werden kann. Und das ist wirklich, aus meiner Sicht, wirklich traurig, was wir da so erleben. Aber Gott, ein Freund aus Rumänien hat es immer gesagt zu uns Anfang der 90er, God has it in control. Gott hat die Kontrolle, Gott sitzt im Regimente und führet am Ende alles wohl. Und wir könnten mit dem Psalm 23 sagen, und ob ich schon wandert im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist da, du bist bei mir. Und das ist der letzte Gedanke, Glauben, Vertrauen, das alles verändert. Das letztendlich unsere Sicht auf die Dinge so verändert, dass wir zuversichtlich und getrost durchs Leben gehen können. Vielleicht können Sie jetzt noch mal das Buchbild einblenden. Vielen herzlichen Dank. Ja, dann habe ich die Werbung dafür auch schon vorbei. Ne? Dann brauchen wir keinen extra Blog zu machen. Nein, wir haben allen Grund, dieses Lied wirklich zu singen. Lasst uns danken, statt zu klagen. Wir haben viel zu klagen. Und Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Und es gibt viele Gründe, worüber wir uns aufregen können und worüber wir klagen können. Und ich finde auch, es hat alles so seine Zeit. Es ist in einer Demokratie erlaubt, die Regierung zu kritisieren. Das ist sogar gefordert eigentlich. Daraus besteht eigentlich Demokratie. Ich habe im Westen öfter mal den Satz gehört, euch Ossis müssen wir noch Demokratie beibringen. Ich glaube nicht, dass das so ganz stimmt. Und deswegen, es ist nicht nur erlaubt, sondern es ist auch gefordert, dass wir die Regierung kritisieren. Kritisieren heißt beurteilen. Und das muss nicht immer negativ sein. Aber wir dürfen und sollten immer trotz allem dankbar sein. Dankbar dafür, dass wir mit einem Gott im Bunde stehen, den diese Leute alle nicht haben. Und so sehr man, wir haben das heute Vormittag, vorhin bei Hartmut Jäger gehört, so sehr auch das Grundgesetz eigentlich keine große Rolle mehr spielt in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Ich bin oft im Bundestag in Berlin gewesen und habe da mit Politikern sprechen können und so. Manche haben das noch verinnerlicht, hatten das noch verinnerlicht. Ich habe so den Eindruck, dass es mehr und mehr erodiert. Und doch dürfen wir sagen, Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Und wir dürfen ihm vertrauen. Natürlich müssen wir auch das Unsere dazu tun, dass das alles gelingt. Wir haben von den Wahlen gehört, aber auch sonst konstruktiv dabei sein. In der Kommunalpolitik, ich war mal ein paar Jahre Bürgermeister oder was auch immer für jeden möglich ist. Wir sollen dazu tun, was wir tun können. Aber, und das ist die Herausforderung, dass jeder für sich entdeckt, was ist mir möglich. Nicht jeder kann alles machen. Und Politiker sind besonders herausgefordert, auch besonders angefochten, irgendwelche Tricks anzuwenden, um die Opposition wegzudrücken, um noch so ein Schuldenpaket in gigantischer Höhe durchzudrücken und. Die Herausforderungen könnten in unserer Zeit übermenschlich werden und können immer größer werden. Aber Gott erwartet von uns keine großartigen Dinge, sondern erwartet nur, dass wir ihm vertrauen, zuversichtlich weitergehen und das auch ausstrahlen, das auch den Menschen um uns herum weitergeben. Und damit will ich schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns das neu vor Augen stellst. Du sitzt im Regimente. Du bist da. Du bist uns unbegreiflich nah. Und wir dürfen und können dich erfahren, wenn wir unsere Augen auch nur ein bisschen auftun. Hilf uns, dass wir das immer wieder neu tun. Hilf uns, dass wir nicht verzagen, dass wir nicht verzweifeln an manchen Situationen, die uns Not machen in unserem Land, in dieser Welt. Weil du im Regimente sitzt, wollen wir dich bitten. Erbarme du dich über diese Welt. Erbarme dich über die Länder, in denen Krieg herrscht. Du weißt um Israel in erster Linie. Du weißt um die Ukraine. Du weißt um den Sudan und wo auch immer Kriege sind. Herr, erbarme dich über die Menschen dort. Du weißt, dass auch der Hunger in der Welt letztendlich menschengemacht ist, dass wir es einfach nicht hinkriegen, das, was du uns gegeben hast, in diese Welt hinein zu verteilen, gerecht und gut. Herr, wir bitten dich, erbarme du dich. Erbarme dich auch über unsere Gemeinde in unserem Land, über die Gemeinde Jesu Christi in unserem Land und schenk du es, dass wir wieder neu ein Segen und Zeugnis sein können für die Politik, für die Menschen um uns herum, in unseren Familien, in unseren Dörfern. Herr, wir danken dir, dass wir damit rechnen können, dass du da bist und dass du segnen willst, auch uns. Und so segne du uns und behüte uns, Herr. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib und erhalte uns deinen Frieden. Amen.